Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich würde ja manchmal wirklich gerne in die Köpfe von Teenagern heute reingucken. Vor allem jetzt gerade in so einem Sommer wie diesem hier. Eigentlich wäre das ja die Zeit zum Feiern, zum Leute kennenlernen, sich verabreden, Blödsinn machen. Aber irgendwie ist das jetzt mit so einer Pandemie alles anders und auch gar nicht so ohne weiteres möglich. Was ändert sich da also gerade in der Generation der 14- bis 17-Jährigen? Wie kommt diese Krise bei Teenagern an? Ein Forscherteam hat das jetzt untersucht. Ich spreche heute mit einem von ihnen. Und Urlaub kann man zwar machen, auch im Ausland, aber was passiert eigentlich, wenn jetzt in den nächsten Wochen Zehntausende von Touristen zurück nach Deutschland kommen? Sollten die bei ihrer Rückkehr alle einen Corona-Test machen? Und wenn ja, wer soll das überprüfen? Es ist unter den deutschen Gesundheitsministern gerade alles sehr umstritten. Und das erklärt uns Frank Capellan gleich genauer. Der sagt uns übrigens auch, welche Erfahrungen er in den letzten Wochen in seinem Sommerurlaub gemacht hat. Alles an diesem 23. Juli 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, was bedeutet die Corona-Pandemie für Jugendliche, für die 14- bis 17-Jährigen? Wie sehen die auf diese Krise? Das Heidelberger Sinus-Institut hat in den letzten Wochen genauer nachgefragt im Rahmen einer großen Jugendstudie. Die machen die Sinus-Forscher sowieso in regelmäßigen Abständen. Mitbeteiligt war Bodo Fleig. Ihn habe ich jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Fleig.
Guten Tag.
Herr Fleig, ich kann mir vorstellen, dass durch Corona bei den Teenagern in Deutschland so einiges durcheinandergebracht wurde. Ist das auch Ihr Eindruck von dieser Studie?
Naja, wenn man sich die objektiven Gegebenheiten anschaut, also der Lebensraum Schule ist sozusagen komplett entfallen, zumindest für längere Zeit. Durch die Kontaktsperren wurden die Kontakte zu Freunden und Peers sozusagen unterbunden. Da könnte man den Eindruck haben, das sind doch massive Einschränkungen, die da die Jugendlichen in Kauf nehmen mussten oder noch müssen. Und in Kontrast dazu finden wir es durchaus bemerkenswert, dass sich die subjektive Betroffenheit der Jugendlichen dann dennoch in Grenzen hält. Also man muss vielleicht dazu wissen, wir hatten diese Nachbefragung zum Thema Corona, also die Hauptstudie wurde ja schon im Juni 2019, was die Erhebung zumindest angeht, abgeschlossen, hatten wir Ende April bis Anfang Mai durchgeführt, also diese Corona-Nachbefragung. Und da waren die Jugendlichen tatsächlich jetzt erst relativ kurze Zeit von Lockdown betroffen. Also das könnte jetzt die Aussage, dass wir das doch so bemerkenswert finden, etwas relativieren. Aber insgesamt war das schon sehr eindrucksvoll, dass die Jugendlichen eigentlich wenig Angst gezeigt haben. Also vor allem wenig Angst, zunächst sich selbst zu infizieren, also selbst krank zu werden. Wenn überhaupt, dann die Befürchtung, dass sie andere Menschen möglicherweise anstecken, also vor allem ihre älteren Familienmitglieder.
Kann man denn sagen, dass sich durch Corona für Jugendliche, für Teenager in Deutschland etwas Gravierendes geändert hat an ihrer Sicht auf das Leben?
Also nach dem, was wir jetzt hier zutage gefördert haben, würde ich sagen, nein. Einfach deshalb, weil die subjektive Betroffenheit dafür bisher zumindest nicht groß genug war. Ja, und man geht davon aus, diese Krise sei ein temporäres Phänomen, wird irgendwann dann wieder vorbei sein. Durchaus können bestimmte Dinge bleiben. Also beispielsweise neue Hygienevorschriften, dass die sich vielleicht sogar im Alltag etablieren oder dass eine neue Art der Beschulung stattfindet in Zukunft. Aber insgesamt wird es jetzt nicht als radikale Veränderung der Situation gesehen.
Und dass Teenager jetzt für einige Wochen, einige Monate auf so Sachen verzichten müssen wie feiern gehen, Party machen, Sie haben es angesprochen, sich mit Freunden treffen. Da hängt ja ganz viel mit zusammen. Das scheint tatsächlich an diesen Jugendlichen, an den Jugendlichen in Deutschland vorüberzugehen, ja?
Nicht ganz. Also das ist sicher ärgerlich, also für die Jugendlichen. Zumindest wurde uns das so zurückgespielt. Ärgerlich, aber es ist keine radikale Einschränkung der Lebensqualität. Ne? So haben wir das eben nicht wahrgenommen. Vor allem vor dem Hintergrund, weil sie diese Verantwortung spüren, die sie für die Gesundheit anderer Menschen haben. Und deshalb die ganzen Maßnahmen letzten Endes alle akzeptieren. Natürlich gibt es immer so ein paar wenige Ausnahmen, die dann aufmüpfig und widerständig sind. Aber das waren von unseren 72 Befragten vielleicht gerade mal 3 Stück.
Ah ja, ich wollte Sie gerade danach fragen, nach diesen Zahlen. Insgesamt haben Sie sich mit 72 Jugendlichen ausführlich unterhalten, nehme ich an.
Genau, also da gab es erstmal 1,5-stündige Ortstermine, will ich das mal nennen. Also da sind unsere Interviewer vor Ort in die Wohnung der Jugendlichen gekommen, haben mit denen dann offene Gespräche geführt und haben die Wohnwelten, soweit es akzeptiert wurde, von den Jugendlichen und ihren Eltern dokumentiert. Und vorab hatten wir den Befragten bestimmte Hausaufgaben, wenn ich das so nennen darf, dann aufgegeben. Also dass sie beispielsweise selbst mit dem Handy bestimmte Situationen fotografieren, also beispielsweise Orte, wo sie sich wohlfühlen. Oder dass sie Collagen anfertigen zu bestimmten Themen, also zum Beispiel zum Thema der Sinn des Lebens. Oder wie ist denn die Welt der Politik? Ja, und all dieses zusammen wurde dann später inhaltsanalytisch analysiert.
Und wenn wir da jetzt nochmal auf die Corona-Krise blicken, lässt sich dann sagen, dass den Teenagern in der ganzen Corona-Debatte, auch in der politischen Debatte, dass ihnen da etwas fehlt?
Naja, also man kann, das ist ja ein Generalbefund dieser Studie, dass die Jugendlichen sich zu wenig gehört fühlen, ja? Also von den Verantwortlichen in der Gesellschaft, also Politik zum Beispiel oder Institutionen oder vielleicht sogar insgesamt die ältere Generation. Also das ist wirklich ein zentraler Befund und das gilt natürlich ebenfalls für Corona, speziell wenn es um das Thema Schulschließung und Wiederöffnung geht. Ja, also da waren wir eigentlich sehr betroffen, als uns flächendeckend zurückgespielt wurde, dass diese Schulöffnungen ein hohes Risiko darstellen aus Sicht der Jugendlichen und viel zu früh gekommen seien. Also das wurde doch heftig kritisiert. Und es wurde heftig kritisiert, dass die Schüler dazu nicht gehört wurden, beziehungsweise ihre Einwände, die sie da und dort haben vorbringen können, nicht ernst genommen wurden.
Könnte man daraus vielleicht auch, Herr Fleck, könnte man daraus vielleicht auch die Schlussfolgerung ziehen, dass viele Jugendliche vielleicht ganz zufrieden damit waren, dass die Schulen ein paar Wochen geschlossen waren, ein paar Monate, dass es diese verlängerten Ferien gegeben hat und dass sie da ungerne wieder wegkommen von wollten?
Nee, also dieses Ferienfeeling, das konnten wir eigentlich nur bei wenigen, vor allem bei bildungsfernen Befragten finden. Und für die allermeisten war das doch eine relativ stressige Zeit mit diesen virtuellen Beschulungen, weil die Schulen, so wurde uns gesagt, in der Regel doch sehr schlecht ausgestattet waren und die Lehrer unmotiviert waren. Jedenfalls hatten da viele sehr, sehr viel Stress, waren aber durchaus motiviert, da mitzumachen. Also wie gesagt, diese Ferienillusion, das gab es wirklich nur bei ganz wenigen.
Lassen sich aus dieser Studie Schlussfolgerungen für die Politikerinnen und Politiker in Deutschland herleiten? Etwas, was Sie wissen müssten, wo Sie sich möglicherweise ändern müssten, wenn Sie mit Jugendlichen umgehen?
Naja, also dieser Generalbefund, Jugendliche sollten tatsächlich mehr gehört werden und mehr ernst genommen werden. Also der Eindruck unserer Befragten ist der, dass die gesamte Erwachsenenwelt überhaupt sich nicht mit ihnen beschäftigt und sie schon gar nicht ernst nimmt.
Aber Herr Fleig, ich meine, Sie machen solche Studien ja seit vielen Jahren mit dem, mit Ihrem Institut. Ist das nicht ein Befund, den eigentlich Jugendliche immer schon hatten? Dass sie von den Erwachsenen
recht,
nicht richtig ernst genommen werden und dass sie sich viel mehr Mitsprache wünschen?
Das ist tendenziell richtig, aber so massiv, wie wir das jetzt bei der aktuellen Studie erfahren haben, war das in früheren Untersuchungen nicht der Fall. Also das hat schon eine neue Qualität, so nach unserer Einschätzung.
Werden Jugendliche in Deutschland dann ernster, kann man das sagen?
Das kann man durchaus sagen. Also wir haben ja versucht, das auf diese Formel zu bringen, dass die heutigen Teenager eine ernste Generation darstellen, ganz im Unterschied zu früheren Generationen, die von hedonistischen Bestrebungen sehr viel stärker dominiert wurden.
Also die viel mehr Party machen wollten?
Genau, also die alte deutsche Spaß- oder die neue deutsche Spaßgesellschaft, wie man das mal genannt hat in den 90er Jahren, die scheint inzwischen komplett abgelaufen zu sein. Also das findet sich so nicht mehr bei unseren heutigen Jugendlichen.
Ich kann mir vorstellen, dass an diesem Punkt wahrscheinlich viele Erwachsene, auch viele Eltern widersprechen würden und sagen, also um uns herum, wir sehen eigentlich nur Jugendliche, die am Handy sitzen, teure Markenprodukte haben wollen, Ballerspiele am Computer spielen und die möglicherweise verbotene Corona-Partys machen. Wir hören ja diese Berichte immer häufiger am Wochenende aus deutschen Innenstädten. Also eher eine rücksichtslose Jugend. Dem würden Sie voll widersprechen und sagen, das ist nur eine Ausnahme.
Dem würde ich voll widersprechen, zumindest für die von uns jetzt untersuchte jüngste Generation. Ja, also diese Corona-Partys, das ist ja die Generation Y vielleicht, ne? Jedenfalls nicht unsere 14- bis 17-Jährigen, die wir jetzt befragt hatten. Also bei denen ist das wirklich anders.
Gut, was sollten dann Erwachsene generell aus dieser Studie lernen?
Hauptanliegen dieser Generation ist natürlich wie bei Jugendlichen immer ihre Zukunft. Aber diese Zukunft sehen sie in hohem Maße bedroht durch die Klimakrise. Und also nicht umsonst wird ja Fridays for Future vor allem von sehr jungen Menschen unterstützt. Ne? Also das ist genau die Generation, die wir jetzt befragt hatten. Und dieses Thema nicht zu verschleppen oder gar zu hintertreiben, wie das die Jugendlichen ganz generell der Erwachsenengeneration derzeit vorwerfen, wenn man da das ernster nehmen würde, dann wäre schon viel geholfen.
Das war Bodo Fleig vom Sinus-Institut. Er hat mitgearbeitet an der aktuellen Sinus-Jugendstudie und ist außerdem selbst Geschäftsführer des Instituts. Herr Fleig, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Dankeschön.
Dankeschön.
So, und jetzt direkt nach Berlin zu Frank Capellan. Hallo Frank.
Ja, grüß dich, Tobias. Hallo.
Frank, es gibt gerade in Berlin und in vielen Bundesländern diese große Debatte, wie man jetzt umgehen soll mit Urlaubsrückkehrern mitten in diesem Corona-Sommer. Vor allen Dingen geht es um die Frage, welche Tests nötig sind und welche Quarantäneregelungen. Können wir sicher jetzt gleich nochmal ausführlicher darüber sprechen. Erzähl mir doch erstmal deine eigene Sicht, deine eigenen Erfahrungen. Wie waren deine Erfahrungen an deutschen Grenzen und generell beim Reisen in diesem Corona-Sommer?
Ja, mich interessiert die ganze Debatte natürlich persönlich auch besonders, weil ich in der Tat, anders als viele Deutsche, unser Land doch verlassen habe. Ich bin an der Ostsee entlang gereist, über Dänemark nach Schweden und habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen machen können. Also auch was den Umgang eben mit der Corona-Pandemie angeht. Von Schweden wissen wir natürlich, dass man da vieles doch sehr viel lockerer sieht. Das kann ich bestätigen, wobei ich nicht in großen Städten gewesen bin, sondern nur auf kleinen, relativ einsamen Schäreninseln. Und da merkt man doch schon eine gewisse Gelassenheit, dass die Leute keinen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen in den Geschäften, dass man auch munter draußen in den Lokalen zusammensitzt. Und Ähnliches gilt dann auch für Dänemark. Also man spürt auch in Dänemark relativ wenig von Corona. Man sieht das an den Desinfektionsmitteln, die da vor den Geschäften stehen, vor Toilettenhäusern stehen. Aber viel mehr ist da eigentlich nicht zu spüren. Und das Entscheidende dann, wonach du fragst, worauf du hinaus willst, die Grenzregelung. Als wir hineinfuhren nach Dänemark, sind wir streng kontrolliert worden. Man musste nachweisen, dass man 6 Tage an einem Ort bleibt. Man wurde darüber informiert, dass man nicht nach Kopenhagen einreisen darf. Da hat man also ziemlich genau hingeguckt, bei den Schweden natürlich nicht. Und bei der Rückkehr von Schweden war es so, da haben wir das zum Beispiel auch bei Freunden erlebt, die ein Ferienhaus dort haben, dass die an der schwedisch-dänischen Grenze sehr streng kontrolliert wurden. Da hieß es, huch, ihr kommt aus Schweden, gefährlich. Da ist man gegenüber dem Nachbarn, wir wissen das, sehr restriktiv. Und da wurde dann gesagt, ganz schnell durchreisen nach Deutschland. Aber an der dänisch-deutschen Grenze ist dann gar nichts passiert. Also da wurde man nicht kontrolliert, da wurde man nicht gefragt, wo man herkam. Also das war dann doch wieder relativ lax.
Mhm. Also ich kann dir ja kurz meine Erfahrung schildern. Wir haben nämlich auch...
Du warst in Italien.
Ich habe mir das auch überlegt. Ja, ich habe es mir gründlich überlegt vorher, ob ich es machen sollte. Und ich bin mit einem mulmigen Gefühl losgefahren. Aber nach Italien. Aber bei mir war es eigentlich noch laxer als bei dir. Ich wurde überhaupt nirgendwo an keiner einzigen Grenze kontrolliert. Wir wurden im Auto eigentlich immer überall durchgewunken, beziehungsweise die Grenzposten waren überhaupt nicht besetzt. Wir haben keine einzige Information, keine einzige Aufforderung über irgendetwas bekommen. Und in Italien selbst war ich dann relativ überrascht, weil ich habe mich erinnert, dass wir in den Wochen und Monaten davor ja immer viel gelesen haben darüber, wie schlimm das jetzt an den Stränden wird, wie hart da die Corona-Regelungen durchgreifen. Ich habe jetzt kein Bild darüber, wie es sonst in Italien aussieht, aber an den Stränden, an denen ich war, da standen die Sonnenschirme und die Liegen in den gleichen Abständen wie in den Jahren davor. Das Einzige, wo sich Corona bemerkbar gemacht hat, war, wenn man dann in die Bar gegangen ist und sich ein Eis kaufen wollte, dass dann die Bedienung den Mundschutz anhatte. Und wer wollte, konnte den auch anziehen, aber da wurde niemand aufgefordert, von den Kunden ihn anzuziehen. Und an den Tischen musste man sein Sandwich mit einer App ordern, also so, dass der Kellner oder die Kellnerin nicht immer an den Tisch kommen musste. Aber die wären auch gekommen, wenn man das nicht hingekriegt hätte mit der App. Also alles deutlich entspannter, als man sich das vorher ausgemalt hatte. Ich weiß nicht
also
genau.
Dann hast du ja auch ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich. Ja. Und ich würde noch kurz sagen, was zu dem mulmigen Gefühl. Das ging mir natürlich auch so, als wir ins Ausland gereist sind. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin dann auch etwa an der deutschen Ostseeküste in Heiligenhafen gewesen und habe noch nie eine so volle Stadt erlebt. Und da war man natürlich bemüht, da gab es eben die Abstandsregeln, die ließen sich aber überhaupt nicht mehr einhalten auf der Strandpromenade dort. Es gab da eben auch die Maskenpflicht, es gibt sie nach wie vor in Schleswig-Holstein. Aber da habe ich dann auch gedacht, die Empfehlung unserer Politiker, doch bitte schön im Land zu bleiben, alles schön und gut. Aber wenn sich dann alles so knubbelt, wie ich das jetzt eben an der deutschen Ostseeküste erlebt habe, dann ist damit auch keinem gedient. In Schweden war es super leer, weil da keiner hinreisen wollte. Dänemark ähnlich.
Kann ich genauso aus Italien bestätigen. Ich würde jetzt nicht sagen super leer, aber wir hatten immer den Eindruck, wir sind da nicht in einer Menschenansammlung und es gibt da kein großes Risiko, wenn wir da am Strand liegen. Niemand, genau, der uns näher gekommen wäre als 1,50 Meter, wenn wir ihn nicht darum gebeten hätten. Also ja, Das ist, sind interessante Erfahrungen. Jetzt natürlich alles überhaupt nicht repräsentativ, was wir beide hier erzählen, aber ich finde es trotzdem spannend. Und natürlich, man muss immer sagen, fast alles in diesem Sommer, vor allen Dingen, wenn das Wetter gut war, hat draußen stattgefunden. Also zumindest bei mir in Italien. Und ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn das alles verregnet wäre und man ständig irgendwo in Restaurants hätte reingehen müssen. Keine Ahnung. Aber Frank, lass uns mal gerade drüber sprechen. Jetzt ist diese Diskussion in Gang in Berlin, dass man das irgendwie, oder in den Bundesländern vielmehr, dass man das irgendwie auf eine einheitliche Grundlage stellen muss und dass irgendetwas passieren muss an den deutschen Außengrenzen und an den Flughäfen, wenn jetzt massenweise Urlauber aus dem Ausland zurückkommen. Was ist da geplant? Was sind die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen?
Naja, die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Eigentlich wollte man sich gestern auch darauf verständigen, dass man flächendeckend gewissermaßen Tests an den Flughäfen vorschreibt. Die sollten oder sollen verpflichtend sein. Aber die Gesundheitsminister der Länder konnten sich da nicht einigen. Viele Detailfragen sind noch zu klären. Deswegen hat man sich nochmal vertagt auf den morgigen Freitag. Aber klar ist, dass man Angst hat vor einer zweiten Infektionswelle, eingeschleppt, das Virus eingeschleppt durch Urlauber, durch Reiserückkehrer. Was mich an der ganzen Sache, gelinde gesagt, verwundert hat oder eigentlich auch geärgert hat, dass man sich da jetzt erst Gedanken drüber macht. Das ist meiner Ansicht nach viel zu spät. Wir sind auf dem Höhepunkt der Reisewelle. Viele Leute sind eben ins Ausland gereist. Und das Auswärtige Amt hat ja auch immer gesagt, wir geben zwar eine Reisewarnung aus für Gebiete, die als Risikogebiete definiert werden vom Robert-Koch-Institut. Im Prinzip ist das alles außerhalb der Europäischen Union. Aber eine solche Reisewarnung bedeutet natürlich nicht Reiseverbot. Und da hätte man sich schon Gedanken drüber machen können, wie gehen wir da mit den Leuten um, die eben auch aus Ländern kommen, wie ich das eben geschildert habe, oder du auch, wo es mit der Maskenpflicht nicht so genau genommen wird. Da ist jetzt zu klären, wie kriegt man das hin, dass man die Leute an den Flughäfen, da geht es ja um Leute, die aus den Vereinigten Staaten kommen, die aus Südamerika möglicherweise kommen, aus der Türkei, aus Ägypten, aus Marokko, die aus solchen Gebieten auf deutschen Flughäfen landen, was machen wir mit denen? Die sollen getestet werden. Dann ist aber unklar, wer bezahlt diesen Test. Der kostet zwischen 90 und 150 Euro nach meinen Informationen. Das variiert dann teilweise auch noch von Land zu Land, von Bundesland zu Bundesland. Wer bezahlt das? Die Krankenkassen oder die Urlauber? Da sagen natürlich viele zu Recht, die zu Hause in Deutschland geblieben sind, warum soll ich über die Krankenkassenbeiträge jetzt bezahlen, dass diese Leute ins Ausland, ins ferne Ausland gereist sind, obwohl das ja mit Risiko versehen war, dass davor gewarnt wurde. Also da ist man sich in der Frage noch nicht einig. Bayern beispielsweise ist da mit Blick auf Schweden, wo es auch vorübergehend eine Reisewarnung gab, vorangeprescht. Und die Bayern haben gesagt, wir finanzieren unseren Bürgern, die aus Schweden zurückkommen, einen kostenlosen Corona-Test. Die haben das schon gemacht. Aber die einheitliche Linie, die ist da noch nicht gefunden worden. Und da muss man ja natürlich auch die Infrastruktur bereithalten, ne, an den Flughäfen.
Was sagen denn die Flughäfen?
Um diese Tests zu machen. Die Flughäfen sagen, wir können das nicht leisten, wir dürfen das nicht, wir wollen das nicht. Das ist Sache der Gesundheitsbehörden der Länder. Die müssen sich darum kümmern, wie das gemacht wird, wie das geregelt wird an den Flughäfen. Und dann sind dann auch juristische Fragen zu klären. Kann man die Rückkehrer jetzt noch möglicherweise, also Leute, die jetzt in Spanien, Frankreich sind, kommen zurück, die verdonner ich dazu, sich testen zu lassen. Ich verpflichte die dazu. Das ist die Frage, ob das überhaupt geht. Ob man nicht dann vorher, vor Reiseantritt hätte wissen müssen, was auf einen zukommt, wenn man zurückkommt. Auf der anderen Seite hat das Auswärtige Amt vorausschauend auch immer wieder gesagt, ja, wer diese Reisewarnung missachtet gewissermaßen und sagt, ich reise trotzdem ins Ausland, der muss damit rechnen, dass es Restriktionen gibt. Aber da sind viele Fragen noch zu klären. Und dann haben wir noch den Punkt Mallorca, Ballermann, haben wir unschöne Bilder erlebt. Und da sagen viele auch, wenn solche Urlauber jetzt zurückkommen, die dann in Hotspots gewesen sind oder sich nicht entsprechend verhalten haben, solche Hotspots gibt es auch in anderen Ländern. Wir hören jetzt aus den Niederlanden, dass da in Teilen der Niederlande eben die Zahlen steigen. Was machen wir mit denen? Können wir die in die Quarantäne schicken, ja oder nein? Und selbst wenn man es tut, das Problem mit der Quarantäne ist immer, du müsstest es ja eigentlich auch kontrollieren. Deswegen sind ja die Gesundheitsminister jetzt auch aktiv geworden, weil es eben so den Einschein hatte, dass viele der Vorschriften nicht nachgekommen sind, nach Rückkehr aus Fernreisegebieten sich in die 14-tägige Quarantäne im Haus zu begeben.
Aus welchen Ländern muss man denn in Quarantäne gehen?
Das bezieht sich auf alle Länder außerhalb der Europäischen Union. Da gibt es eben jetzt schon diese Quarantänevorschriften.
Und da wissen die Politiker schon, das wird nicht befolgt. Das haben Untersuchungen gezeigt, ja?
Das ist natürlich schwer nachzuvollziehen, aber wie wir ja eingangs auch festgestellt haben, also diese Kontrollen, die ja nicht stattfinden, also auch an vielen Flughäfen wohl nicht stattfinden, im engen Sinne. Da müsstest du ja dann sagen, du kommst jetzt aus den Vereinigten Staaten zurück, du meldest dich jetzt schön beim Gesundheitsamt, wir nehmen deine Personalien auf und kontrollieren das, ob du das auch machst. Und dann muss das Gesundheitsamt dafür sorgen, dass du auch zu Hause bleibst 2 Wochen. Und das ist eben vielfach nicht geschehen und ist, glaube ich, in dem großen Maße auch kaum kontrollierbar.
Frank, jetzt
deswegen wären die Tests sicherlich die beste Lösung. Testen, testen, testen. Aber auch da gibt es natürlich Probleme. Haben wir jetzt nicht mehr die Zeit für, darüber
Doch,
zu reden.
Doch, klar. Ich meine, ein Problem kann ich mir vorstellen. Man sitzt im Flugzeug und steckt sich da an, wird getestet am Flughafen und dann wird diese Ansteckung gar nicht registriert.
Ja, genau. Das ist ja das Problem. Du brauchst dann 48 Stunden auch überhaupt, bis du das Testergebnis hast. Und wenn du dich im Flugzeug ansteckst und eine Stunde später den Test machst, dann sagen alle Experten, nee, dann können wir überhaupt nichts nachweisen, dann macht das keinen Sinn. Also müsste man die Leute, um dieses Risiko auch noch auszuschließen, die müsste man dann nach ein paar Tagen dann nochmal testen. Aber immerhin könnte man ja Rückkehrer erreichen, die möglicherweise dann eben sich im Hotel angesteckt haben und ein paar Tage vorher, zu Beginn des Urlaubs, wenn man 2-3 Wochen unterwegs ist, also dann ist ja schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man die erreicht, dass man die testen kann. Das sagt ja zum Beispiel auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat heute Morgen gesagt, ja, das ist richtig, das macht Sinn. Karl Lauterbach, SPD-Politiker und Mann vom Fach, Professor für Epidemiologie ist er mal gewesen. Also er sagt auch, das macht durchaus Sinn. Ja, aber natürlich ist korrekt, die Leute, die sich im Flieger anstecken, die erreiche ich dann nicht. Also alles kann man nicht haben. Die vollständige Sicherheit gibt es eben nicht.
Wird sicher ein Thema sein, das wir in diesem Sommer noch häufiger besprechen werden. Wie umgehen mit Urlaubsrückkehrern aus dem Ausland in diesem Corona-Sommer? Frank Capellan in Berlin, danke dir vielmals.
Ja, danke auch. Bis dann. Tschüss.
Und das war der Tag an diesem 23. Juli 2020. Feedback geben ist ganz leicht. Einfach eine E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.